Wir wollen jetzt mit Maurus Renkowski etwas mehr in die Tiefe gehen und das Phänomen Erdogan vielleicht noch etwas besser verstehen. Maurus Renkowski ist Professor am Seminar für Nahoststudien der Universität Basel. Er ist spezialisiert auf die neueste Geschichte des östlichen Mittelmeerraumes mit Schwerpunkt Türkei.
Ja, vielen Dank. Ich finde, der erste Beitrag von Yavuz Baydar war ein sehr guter Auftakt und es wird Ihnen sicherlich möglich sein, viele Parallelen herzustellen, Querbezüge zu dem, was ich ausführen würde. Natürlich, Recep Tayyip Erdogan ist die zentrale Person in der Türkei. Um ihn gruppiert sich das Interesse. Er ist auch derjenige, der sicherlich den Staat ganz klar führt. Und insofern muss man über ihn reden und sehr viel über ihn reden. Aber dennoch würde ich ein bisschen den Rest des Vortrages eher von ihm zurücktreten wollen, weil natürlich die Zuspitzung des Interesses auf ihn alleine uns ein bisschen vielleicht wegführt von den grundlegenden Strukturen, die dahinter stehen. Nun, Erdogan ist jemand, der auch als ein Rhetoriker innerhalb der Türkei überzeugen kann, indem er gewisse Erwartungen und gewisse Sprachroutinen bedient, die vielleicht für Außenstehende nicht so besonders überzeugend sind, die aber innerhalb der Türkei sehr nachhaltig wirken können. Und er ist auch jemand natürlich, der sehr stark mit historischen Bezügen arbeitet, der eben versucht, die Geschichte der modernen Republik Türkei in einen sehr weiten, sehr tiefen historischen Kontext zu stellen, der bei ihm nicht nur reicht bis in die osmanische Zeit hinein, sondern auch darüber hinaus, also eigentlich bis zu der Zeit der Besiedlung Anatoliens durch turkstämmige Völkerschaften ab dem 11. Jahrhundert und sogar noch weiter in die Zukunft, in die Vergangenheit zurück. Hier ein Beispiel eben eines solchen Zitates, also das osmanisch-türkische Reich als ein großer, schattenspendender, schützender Baum, der sich über die gesamte osmanische und vorosmanische Welt erstreckt und eben dort eine osmanische Toleranz ermöglicht. Eines der Punkte, die ja sehr stark auch immer in den Vordergrund gestellt wird bei Diskussionen über Zivilisationsvergleich und so weiter, dass es eben eine solche ganz ausgeprägte Pax Ottomanica gab. Ich lese das Zitat jetzt nicht im Einzelnen vor, aber man kann, wenn man auch flüchtig liest, sehen, dass interessanterweise die Bezüge sehr stark auch in Richtung Südosteuropa gehen, also die Brücke von Mostar, die Brücke über die Drina von Visegrad. Also der Bezug ist eher nach Südosteuropa als in die östliche arabische Welt. Ganz kurz natürlich noch mal ein Bild. Wir sehen also, das Osmanische Reich hatte eine starke Präsenz in Südosteuropa und in der östlichen arabischen Welt. Und dieser Bezug auf das Osmanische Reich spielt natürlich in der türkischen Politik spätestens, kann man sagen, ab den 1980er Jahren eine wichtige Rolle. Und dafür ist auch in der internationalen Publizistik, kann man sagen, Politikwissenschaft, ein Begriff geprägt worden, nämlich der des Neo-Osmanismus. Das ist ein Begriff, den die Akteure selbst nicht verwenden wollen, den sie ablehnen, der aber von außen herangetragen wurde und der doch eigentlich recht gut diese politische Agenda, die um Erdogan und anderen herum geschaffen wurde, nämlich die Idee, dass die Türkei als ehemaliges Imperium besonders dazu befähigt ist, im Rahmen von Softpower in den Regionen der ehemaligen osmanischen Herrschaft, also vor allem Südosteuropa, östliche arabische Welt, aber auch darüber hinaus, etwa in Zentralasien, aufgrund sozusagen dieser besonderen imperialen Erfahrung ein besonders geschickter, besonders gut geeigneter Akteur zu sein, zum Beispiel politisch vermittelnd tätig zu sein, eine Art Leitkultur, eine Art moderne, postosmanische, moderne türkisch-islamische Leitkultur zu verbreiten. Nun, in der eigenen türkischen Sicht ist das eher in eine andere Richtung gegangen und der große Chefideologe natürlich, der, sagen wir mal, seriöseren Ausrichtung des Neo-Osmanismus war Ahmet Davutoğlu, der ja noch bis letztes Jahr Ministerpräsident gewesen war. Und Davutoğlu sprach viel eher immer von einer Politik der strategischen Tiefe. Also ein Begriff, der vielleicht sich eher aus der Politikwissenschaft ableitet, allerdings auch recht vage bleibt. Aber ein wichtiger Begriff, den Sie vielleicht sich hier aus dieser Argumentation merken können, ist, dass die Türkei es ablehnt als ein Brückenland, ja, der Istanbul als die Brücke zwischen Europa und Asien und so weiter, dass die Türkei das selbst ablehnte, als ein Brückenland oder als ein Eckstein der NATO und so weiter bezeichnet zu werden, sondern ihre eigene Auffassung war die, dass sie ein Schlüsselland ist, also ein entscheidendes Land, das den Schlüssel zum Verständnis der Region und zu einer richtigen Politik in der Region in der Hand hält. Dass das nicht nur einfach Rhetorik war, ohne Auswirkungen und ohne eine reale Substanz, können wir daran erkennen, dass zum Beispiel in Umfragen deutlich wurde, dass vor der Arabellion, die neueren Umfragen müsste man jetzt mal vergleichen, ich habe das nicht getan, dass vor der Arabellion die Türkei das populärste Land war bei allgemeinen Befragungen unter der arabischen Bevölkerung. Also sowohl im Maghreb als auch im Maschrek, also der östlichen arabischen Welt. Sie sehen also hier diese sehr hohe Zustimmungsquote, die Zustimmungsquote für die Türkei hier bei 78%. Abgeschnitten zum Beispiel hier Israel, das war jetzt keine Absicht von mir, natürlich mit einer extrem niedrigen Zustimmungsquote. Andere, eben die Golfstaaten, erreichen zum Beispiel auch hohe Zustimmungswerte, wie hier die Vereinigten Arabischen Emirate, aber eben niemals diesen hohen Wert der Türkei. Anderes Beispiel, dass politische Parteien sich stark eben nach der AKP orientierten, die AKP als ein Vorbild ansahen und durchaus die Türkei eben diesen Anspruch hatte, dass ihr Modell einer Partei, die gemäßigt islamisch oder gemäßigt islamistisch ist, einen wirtschaftlichen Erfolgsbilanz vorzuweisen hat und eigentlich aus einer demokratischen Kultur kommt, dass dieses System oder dieses Ordnungssystem auch in andere arabische Länder exportiert werden könnte. Nun, wenn man das so anschaut, könnte man sagen, die AKP hat eine ganz neue Politik gefunden. Es hat nichts mehr zu tun gehabt mit dem Kemalismus. Das stimmt einerseits. Auf der anderen Seite muss man auch immer wieder klar betonen, dass es sehr starke Kontinuitätslinien gibt zwischen der alten kemalistischen Geschichtsauffassung und dem, was die AKP vertritt. Ich glaube, das muss man einfach betonen. Und in gewisser Weise muss man eigentlich sagen, dass in der modernen Türkei niemand ein Nicht-Kemalist sein kann. In der Weise, dass der Schulunterricht, also die Prägung in der Kindheit, das sozusagen Einimpfen der kemalistischen Institutionen wie Schule, Grundschule, Gymnasium und so weiter so stark war, dass selbst wenn sie quasi ein dezidierter Antikemalist sind, sind sie zumindest mit einer starken kemalistischen Prägung aufgewachsen. Wo findet man zum Beispiel solche Gemeinsamkeiten zwischen der AKP und dem alten Kemalismus? Man findet es zum Beispiel in der Deutung der sehr komplexen Übergangszeit vom dem späten Osmanischen Reich in die Türkische Republik, also vor allem in einer Zeit des Kataklysmus von 1912 bis 1922, also einer extrem gewaltsamen Periode der Transformation. Und eines der großen Trauma natürlich der Türkischen Republik ist der verlorene Erste Balkankrieg. Im türkischen Militär zum Beispiel war der verlorene Erste Balkankrieg immer der Bezugspunkt, dass so etwas eben der sozusagen dem türkischen Militär nicht wieder passieren dürfte, eine solch verheerende Niederlage. Eben mit der Übernahme weiter Bereiche, Entschuldigung, ich tue mir ein bisschen schwer hier mit dem Paar, ne, das ist da. Also weite Bereiche eben der ehemaligen osmanischen Herrschaftsgebiete durch verschiedene Staaten, Griechenland, Bulgarien, Montenegro, Serbien und so weiter. Ein schönes Bild, das eben diese Idee aus osmanischer Perspektive bezeichnet, sieht man hier, dieser schwarze Fleck, den Sie vielleicht zuerst gar nicht auflösen können. Wir sind zurzeit hier in Saloniki und das, was Sie hier ganz schwarz sehen, ist eben das Meer des Verlustes, bezeichnet mit Rumeli. Also Rumelien war der osmanische Begriff und auch heute der türkische Begriff eigentlich für die ehemals osmanischen Besitzungen in Südosteuropa. Und bezeichneterweise steht hier drüber Intikam, also Rache. Durchaus eine Karte, die sozusagen das Gefühl des extremen Verlustes und auch der Usurpation durch andere wiedergibt. Ein zweiter Punkt, auf den man sich gewissermaßen Konsens einigen kann, wenn es um die Bedeutung der Entstehung der Republik Türkei handelt, ist, dass man eben im Rahmen der Pariser Fortverträge fast einen extrem hartes Friedensabkommen aufgezwungen bekommen hätte, nämlich der Vertrag von Sèvres von 1920, der hier noch einmal in einer fast karikierenden Weise in einer türkischen Propagandapostkarte dargestellt wird. Also so ist sozusagen die Imagination. Uns wäre nur ein ganz kleiner Teil von Anatolien geblieben, besetzt von Briten, Griechen, Italienern, Franzosen, Russen und so weiter. Und der glückliche Ausgang besteht darin, dass eben dann am Ende des Unabhängigkeitskrieges eine unabhängige, starke Türkei bestand. Also auf der einen Seite gibt es klare Punkte, in denen die Politik der AKP seit den frühen 2000er Jahren natürlich abwich, eine sehr viel zum Beispiel stärkere, offensivere Außenpolitik, das war ja auch der Titel, also als Erdogan von einem neuen osmanischen oder einem osmanischen Reich träumte. Und auf der anderen Seite natürlich sind in diese neo-osmanischen Diskurse der AKP und ihrer Anhänger auch in der Historiografie, in der Geschichtsschreibung immer sehr viele Elemente eingewoben gewesen, die wir auch aus einer kemalistischen Geschichtsschau durchaus kennen. Nun, im Abschluss würde ich gerne kurz darauf verweisen wollen, was sich in den letzten vielleicht ein, zwei Jahren geändert hat. Man kann sagen, dass mit der Entmachtung und dem Militärputsch gegen Mursi 2013 und dann vor allem mit dem sich selbst eingestehen müssen, dass die türkische Syrien-Politik gescheitert ist. Die türkische Syrien-Politik hatte einen schweren Fehler gemacht. Sie hatte auf einen sehr raschen Sturz Assads gesetzt. Als dieser nicht eintrat, versuchte man irgendwie sich neu zu positionieren, aber im Grunde war die türkische Syrien-Politik sehr problematisch, weil sie einfach von einer falschen Grundannahme ausgegangen war. Und diese Idee, man könne leichthin das AKP-Erfolgsmodell in Länder wie Türkei, Tunesien oder Syrien exportieren und dann gewissermaßen der Patronagestaat sein für all diese Staaten, das ist untergegangen im Syrien-Konflikt und natürlich auch im Militärputsch gegen Mursi spätestens. Und es geht natürlich auch unter im Inneren, weil sozusagen dieser neo-osmanische Komplex oder neo-osmanische Vorstellung ja immer auch davon geleitet war, dass es nicht nur eine Pax Ottomanica international geben würde, sondern auch national. Und mit dem gescheiterten Militärputsch, in dem wir sehr berechtigte Zweifel gehört haben, wer sozusagen ist dafür verantwortlich gewesen, wie auch immer, kann man eigentlich davon sprechen, dass wir auf dem Weg zum Ende der Ersten Republik sind. Was passiert auf diesem Weg weg von der Ersten Republik? Natürlich die Beseitigung der ehemals eigenen Weggefährten, also eben der Gülen-Bewegung. Wir sehen wiederum eine starke Paramilitarisierung. Einer der Punkte, die ja unter der AKP aufgegriffen worden war, war ja diesen ehemals tiefen Staat, ein ganz wichtiger Begriff in der türkischen politischen Geschichte. Gibt es also sozusagen unterhalb und neben den offiziellen Strukturen der Sicherheit wie Polizei, Militär, Geheimdienste, Strukturen, die eigentlich noch zurückgehen, unter anderem vielleicht auf die jungtürkische Zeit, in der neben den offiziellen Staatsorganen parallele Organisationen existieren. Heute wird das ja genau eben der Gülen-Bewegung vorgeworfen, aber natürlich sehr viel wichtiger im jetzigen Zeitpunkt ist zum Beispiel die Paramilitarisierung des türkischen Staates in Südostanatolien, also eine Rückkehr zu Formen der Herrschaft, die eben in keiner Weise transparent sind und natürlich auch in der Kontrolle der Gewalt kaum mehr eingrenzbar sind. Ein weiterer wichtiger Punkt, der auftritt und der in der Tat den ehemals kemalistischen Konsens, könnte man sagen, sowohl des Kemalismus als auch der AKP und ihrer Anhänger beiseite fegt, ist, dass wir zunehmend viele Punkte hören, in der die jetzige Regierung die Staatsgrenzen von 1923 in Frage stellt, also irgendwie die zulästige Präsenz der Griechen auf den Mittelmeerinseln oder eben auch die Frage von Mossul, also ein Anspruch auf Kontrolle im Irak. Nun, was können wir noch nicht so richtig abschätzen? Was ist noch offen? Natürlich das meiste, was in der Zukunft steht. Und ich habe hier nur einige Punkte angeführt, die für die Diskussion vielleicht von Bedeutung sind. Also wenn man beim Punkt 1 anschaut, dann sind das natürlich drei Optionen. A ist am wahrscheinlichsten, C ist am wenigsten wahrscheinlich. Also eine der großen Fragen in der Innenpolitik der Türkei ist, sehen wir einfach jetzt eine Verfestigung autoritärer Herrschaft, also das zentralasiatische Modell. Ich glaube, das ist ein sehr guter Punkt. Es ist mehr in der Tat, die zentralasiatischen Herrschaftsmodelle passen besser auf die Entwicklung der Türkei als etwa das Argument, es entwickelt sich in Richtung autoritärer Regime des sozusagen der arabischen Welt. Oder sehen wir eine Zuspitzung hinein in einen schweren internen Konflikt, nachdem das Charisma von Erdogan zerbrochen ist, was ja durchaus eines Tages passieren könnte, also eben die Gefahr eines Bürgerkrieges? Oder finden wir tatsächlich einen Ausweg, findet die türkische Zivilgesellschaft einen Ausweg? Gibt es eine Möglichkeit, dass die eigentlich sehr stark ausgeprägte türkische Zivilgesellschaft über diese Herausforderungen wegkommen kann, mit Unterstützung meinetwegen vom Ausland und eben eine neue demokratische Ordnung errichten kann? Vor kurzem hatte ich auch einen ähnlichen Vortrag gehalten und dann hatte mir ein Kollege gesagt, ein Politikwissenschaftler, der Begriff das Ende der Ersten Republik wäre eigentlich fatal, weil damit würde man suggerieren, dass eben das jetzt vorbei ist und dass eigentlich diejenigen, die die Wiederherstellung der demokratischen Ordnung der Ersten Republik anstreben, gewissermaßen historisch ausgeschlossen werden durch solch ein Diktum. Aber meine Position wäre zu sagen, wenn eine solche Revision gelingt, eine Wiederherstellung einer genuinen demokratischen Ordnung, wäre das ein solch revolutionärer Akt, dass es auf jeden Fall eine zweite Republik wäre, denn es geht niemals um die Wiederherstellung eines klar kemalistischen Staates. Zweiter Punkt, was wir eigentlich auch kaum verstehen, ist dieses gewandelte außenpolitische Umfeld. Wir diskutieren ja immer sehr stark türkische Innenpolitik und dann sozusagen ihre Auswirkungen auf die internationale Lage. Es gibt hier sicherlich eine Dynamik von innen nach außen, aber auch von außen nach innen. Und ich glaube, dass wir darüber noch sehr viel mehr uns Gedanken machen müssen. Ein dritter Punkt, glaube ich, der sehr wichtig ist, natürlich lässt sich der kurdische Konflikt nicht mehr so eindämmen, wie er existierte. Also gewissermaßen, man könnte sagen, der Konsens, auch international, dass der kurdische Konflikt jeweils als eine nationale Frage behandelt werden kann. Also die vier Staaten, Iran, Irak, Syrien und Türkei, können ihre kurdische Bevölkerung als ein jeweils nationales Problem definieren und so auch mit ihm umgehen. Ich glaube, der Syrien- und Irak-Konflikt hat dieses Arrangement, wenn man mal so sagen will, dieses nationale und internationale politische Arrangement zerstört. Und eben eine der großen Fragen ist, bleibt das gewissermaßen ein sehr offener und sehr schwieriger Punkt, auch eben sicherlich der Punkt, in der die neue Machterrungenschaften von Erdogan am problematischsten sind, oder haben wir so etwas wie ein Kurdish Inception-Szenario, so wie es Christopher Clark für den Balkan beschrieben hat, für den Ersten Weltkrieg, dass also in der Tat dieser kurdische Konflikt in der Zukunft ein ganz bestimmender Faktor sein könnte in diesem syrisch-irakischen Konfliktszenario. Und natürlich die letzte Frage, wie müssen wir überhaupt die Türkei heute in einem größeren Kontext deuten? Also was ist die Türkei, was ist ihre Rolle, was ist ihre Bedeutung? Ich habe darüber gesprochen, die Türkei war gewissermaßen als ein Eckstein hineingemauert in das Verteidigungsbündnis der USA. Dagegen wehrte sich die türkische politische Elite und sagte, nein, wir sind kein Eckstein, wir wollen auch kein Brückenstein sein, wir sind ein Schlüsselstaat. Und in der Tat, ich denke, das stimmt, die Türkei bleibt ein Schlüsselstaat, allein eben in der Frage etwa zum Beispiel der kurdischen Frage, also hier zum Beispiel eine eher schematische und idealisierende Vorstellung eines umfassenden Westkurdistans. Wenn man das anschaut, dann sieht man eben in der Tat, dass es die Türkei mehr oder weniger zu großen Teilen von Syrien abgetrennt sein würde. Und natürlich hat die Türkei das vorerst auch gar nicht hingenommen, deswegen eben dieses Rojava in zwei Teile geteilt. Aber auch international gesehen, finde ich, müssen wir uns sehr viel mehr Gedanken darüber machen, wie wir überhaupt begriffsmäßig diese Region deuten können. Also ich möchte nur ein Beispiel geben. Es gibt ein sehr üppig finanziertes sozusagen Forschungsschwerpunkt an der Universität Marburg, die gute Arbeit machen, ohne Frage. Und das heißt Rekonfigurationen des Nahen Ostens, Reconfigurations of the Middle East. Und dann gibt es eine ganze Sommernummer zum Nahen Osten. Und die gesamten Beiträge bestehen darin, dass sie sagen, ja, der Middle East, das ist ein Container-like Concept. Also das ist irgendwie kolonialistisch geprägt und das irgendwie, das engt die Wahrnehmung ein. Das ist wie so eine Art Credo am Anfang und dann erzählen sie alle möglichen Dinge und können überhaupt gar keine anderen Vorschläge machen, wie man das neu ordnen könnte. Und ich denke, man muss jetzt nicht zu diesem, das ist eher nicht ganz ernst gemeint, ja? Wir müssen nicht zum einen Begriff eines Near East zurückkehren. Aber was sozusagen im Begriff des Near East meiner Ansicht nach gut impliziert ist, so wie er vor dem Ersten Weltkrieg existierte, dass in der Tat der mittlere, also der Middle East oder der klassische Nahe Osten seit dem Ersten Weltkrieg immer die Idee einer sozusagen gewissen kontrollierten Distanz in sich beinhaltete. Und diese kontrollierte Distanz ist weggefallen. Und was mir auch sicher erscheint, ist, dass die Türkei natürlich hier in der Tat ein Schlüsselstaat ist, aber ob sie ein Schlüsselstaat ist in der Weise, wie sie sich selbst definierte und wie die neo-osmanische Politik konfiguriert war. Und ich denke, wir sehen auch ein Aufgeben einer neo-osmanischen Politik seit 2015. Wir wissen noch nicht genau, wie diese neue Politik konfiguriert sein wird. Bisher sehen wir ja nur die innenpolitischen Aspekte. Aber die Türkei wird eine wichtige Rolle spielen. Und das ist auch hier eben schon pessimistisch angedeutet. Ist die Türkei, wird es hier ein Zentrum sein oder eher ein Epizentrum? Also leider, wenn wir auf die düsteren Befunde der letzten beiden Tage eingehen wollen, also schon am Montag und Dienstag, hätte man noch vor wenigen Jahren sagen können oder vor 2 Jahren vielleicht sagen können, die Türkei ist hier ein Faktor der Stabilität. Mittlerweile, glaube ich, müssen doch auch die Zweifel überwiegen, ob nicht die Türkei mittlerweile ein Beitragender ist für eine potenzielle Instabilität. Vielen Dank. Vielen Dank.